jedem Punkt der Mannigfaltigkeit als Argumentbereich wird ein Vektor als Zustandsgröße zugeordnet.
Ja.
Kann man das
ja
so sagen?
Das, ja, so etwa ist es aus.
Also
ja,
so könnte man einfach ja sagen, eine Feldfunktion,
ja,
und zwar eine vektorielle Feldfunktion, ja, die von M abhängt.
Ja, das, das habe ich jetzt auch
schon. Wobei aber ist eine Dimensionszahl noch nicht konkret.
Das ist darum schon noch nicht eingegangen. Ne? Und dann aus diesen Objekten wird ein lyrischer Zusammenhang, Delta, also so Nabla-Operator, ja, gebildet. Das ist die neue Schreibweise für diese Gamma, IKL, dass man da so Delta schreibt.
Ja, so, ja, Delta oder Nabla, aber das finde ich unbegreiflich.
Ja.
Weil nämlich der Nabla-Operator
ja
bereits in der Vektoranalyse vergeben ist.
Sicher, bloß in dieser modernen Schreibweise, da haben die das alles so. Und ja, das ist also in Anlehnung an, und um Lyra eine Freude zu machen, so geschrieben worden. Naja, gut.
Ja, ich meine, wenn das allgemein, ich
ja
stöbere natürlich drüber.
Ja, ja, das, deswegen sagt es auch
also
dazu.
Also das ist dieser,
die, Gamma, Gamma,
Gamma ist,
die affine ja Verschiebung da eben, ja.
Diese, also auch für die parallele Verschiebung,
ja,
also
ja
praktisch dasselbe wie diese drei Indizes.
Ja, genau, ja.
Im Grunde genommen auch genauso definiert,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja,
auch
ja, ja, das
partiellen
ist, ja, das ist,
der,
ja, ja.
Ja, und wie ist das indiziert worden,
ja,
Delta?
Ja, das, ja, gut. Ich will das erstmal weiterhin.
Das kommt aber noch.
Das kommt noch.
Das
kommt,
wie schreibt man das heutzutage?
Ja.
Ein großes Delta und dann IK.
Ja, ist so ganz, ja, das ist ja,
ja,
zunächst erstmal ganz allgemein. Hinterher sagt man ja dann, dass man mit diesem Delta, was man darunter versteht, wird dann hier noch weiter erläutert. Das ist ja, so. Für die Größen G, Phi und Delta werden folgende Grundannahmen getroffen. Das Gravitationsfeld lässt sich durch diese geometrischen Größen.
Doch, dann kann man nicht sagen, ach Gott, naja, da hat man eben Dusel gehabt, das ist ein Zufall und
ja,
oder Pech gehabt, weil man sich durch den Zufall auf den Gänsedreck führen lässt.
Nee.
Ja, aber das ist kein Zufall, wenn sich das wiederholt.
Nee, nee.
Und wissen Sie, es ist auch dann kein Zufall, wenn richtige Ergebnisse rauskommen, wenn das insgesamt ein wunderschönes, harmonisches Gesamtbild des Kosmos liefert.
Ja, ja.
Nicht? Denn sehen Sie, das, was ich da in Brixen vorgetragen habe, was da auch zusammensteht, was bestimmt gut angekommen ist. Das
ja
kommt auch bei jedem anderen Physiker
ja
gut an. Das ist ein ganz großes Bild, das
ja
sich für die Welt ergibt,
ja,
in einem schönen harmonischen Zusammenhang.
Mhm.
Und zwar ist das letzten Endes die Konsequenz solcher Formeln.
Ja, ja.
Während diese Formel nun verkehrt, dann würde sich niemals in einer solchen Weise ein so harmonisches Bild malen.
Ja.
Das geht nämlich nicht. Und das, aber um das zu tun, und das würde ich allen diesen Autoren empfehlen, sollten die ihre Arbeiten möglichst frei halten von spekulativen Tricks.
Ja,
das haben
sicher
diese Herren
das haben die nicht gemacht.
Das haben
die
nicht gemacht.
Nee.
Und im Gegenteil, auch Gell-Mann, denn diese ganze Quarkgeschichte ist ein einziger gruppentheoretischer Trick.
Ja, ja.
Nicht? Denn, und
da sind sie aber eigentlich auch alle drüber einig.
Man ja, weiß das,
aber sie glauben sich, wenn es nicht besser
über das ist. Über eins sind die sich nicht klar. Das, nämlich, man kann natürlich auf diese Weise spekulieren, das ist sogar sehr nützlich. Nicht? Man muss sich aber über eins klar werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spekulation die Wahrheit trifft, ungeheuer klein ist,
ja,
ist ungefähr so, wie wenn Sie jetzt ganz genau wissen, Sie kriegen von einem Industriebetrieb ein Plastikdach geschenkt. Sie kennen die Abmessung dieses Daches nicht. Möchten aber sofort ihr Häuschen oder ihren Swimmingpool fertig haben und hauen jetzt einfach vier Fehler über den Daumen hier bald in Bosan, wird schon stimmen.
Ja.
Wie gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Plastikdach jetzt genau da drauf passt?
Ja.
So ähnlich ist das nämlich auch.
Ja. Bevor ich ja weiterlese, möchte ich noch mal zurückkommen auf die Sache mit den Metriken. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Vielleicht sollte ich da noch mal was fragen. Sie sagten, Sie haben ein ganzes Matrizenspektrum praktisch.
Nein,
so,
nein, nicht ein Matrizenspektrum.
Eine Matrix, sagen wir mal.
Man kann, man muss hier unterscheiden, bei meiner Untersuchung, zwischen Struktureinheiten und Fundamentaltensoren.
Ach, das haben
zumal schon, das überhaupt keine Tensoren in diesem Sinne mehr sind, denn hier wird die geometrische Quantisierung des Raumes berücksichtigt. Das sind in Wahrheit ja bloß Auswähler, Auswahlregeln aus ganzzahligen, vielfachen, kleinster geometrischer Einheiten. Und das, und auf diese Dinger müssen Sie wieder ganz andere mathematische Regeln anwenden. Nicht? Und aufgrund dieser Eigentümlichkeit passiert da vorher ja Struktureinheiten, die durch den Weltenursprung selbst definiert sind.
Ja.
Die jetzt aber praktisch im Sinne von Iterationen in Wechselbeziehung.
Also gar nicht mehr metrische Tensor in dem Sinne, was
in dem Sinne, nein. Die stehen in Wechselbeziehung und nun entstehen etwas Ähnliches, wenn Sie jetzt eben einwirken lassen auf die ganzen Zahlen, lassen dieses Element Tau, dieses Flächenelement Tau gegen Null gehen, dann kommen Sie zu einer Analogie zu metrischen Fundamentaltensoren. Jetzt entsteht aber eine ganze Serie, und zwar neun Stück entstehen daraus. Nicht? Nur man kommt mit der infinitesimalen Schreibweise hier natürlich nicht mehr weiter.
Ja.
Nicht? Aber und mit der Kovarianten auch nicht. Es entstehen dann zum Beispiel Analogien.
Ja.
Zum Beispiel zu den drei Indizesymbolen. Das sind aber gar keine.
Ja, ja.
Nicht? Und zwar sind die durch vier Signaturen gekennzeichnet, eigentlich durch sechs Signaturen. Durch die Basissignatur, die kennzeichnet die ursprünglich kovarianten Anteile, eine Kontrasignatur, dazwischen eine Wirkungssignatur, weil es dann wieder darauf ankommt, wie rum nun die Struktureinheiten stehen. Und zwar, die entstehen dann durch eine tensorielle Multiplikation mit anschließender Bildung eines Matrizenspektrums. Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Und jetzt bildet diese Gesamtheit von Fundamentalstrukturen, wenn man es so sagen könnte, bildet jetzt wiederum eine Komposition, nicht wahr, wo alle in Wechselbeziehungen treten. Und das nenne ich dann Kompositionsfeld, das aber wiederum nach diesen Gesetzen, nach diesen mathematischen Prinzipien, ja, wir können sagen, Differenzenrechnung funktioniert, weil sie ja den Limes zum Infinitesimalen gar nicht mehr machen können. Nun ist, wie gesagt, dieses Kompositionsfeld, das würde, wenn Sie Tau gegen Null gehen lassen, einem der Gesamtheit der drei Indizesymbole entsprechen, und zwar in den Kovarianten jetzt hermitisch. Nur, und das ist das Interessante daran, im Gegensatz zu den üblichen drei Indizesymbolen, das sind ja eigentlich nur Tensoren dritten Grades.
Das sind ja nicht Tensoren.
Tensoren bezogen auf reguläre Affinitäten. Sonst sind es nämlich keine, die können sich nicht transformieren. Aber hier...
Ja, reguläre Affinitäten, sind das Differenzen oder was?
Nee, das sind reguläre Affinitäten, das sind einfach lineare Transformationen. Die müssen regulär sein, das heißt, der Matrizendefekt muss immer gleich Null sein. Diese Transformationen benehmen die sich auch die normalen drei Indizesymbole ja bekanntlich wie Tensoren dritten Grades. Nicht aber gegen beliebige andere Transformationen, denn sie können immer geodätische Koordinaten finden, da verschwinden. Nun ist es aber im Fall der Komposition, wo sie jetzt das Kompositionsfeld als Analogie zum drei Indizesymbol ausdrücken, durch die Komposition der Partialstrukturen. In diesem Fall sind es eben neun Stück, die jetzt in vielfacher Weise durcheinander wirken. Wir haben da, auch das kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen, wie viele Komponenten das nachher sind. Das ist eine Unmenge.
Also es ist gar nicht so, wie das normale, diese primitiven Theorien sagen, diese eine Metrik, die dient mir zur Beschreibung des meinetwegen elektromagnetischen Feldes, das andere, die andere
Metrik. Das kann man
keine
nicht
machen, mehr.
Das geht nicht. Die können Sie überhaupt nicht interpretieren. Ich habe das früher mal versucht, aber da kommt man ins Spiel, das muss man als ein abstraktes Faktum praktisch hinnehmen. Aber jetzt ist das Interessante, wenn Sie nämlich jetzt...
Aber trotzdem haben, noch mal... Aber trotzdem kann man noch Längenmessungen machen und oder wie
passiert natürlich. Das? Das ist praktisch in einem geometrisch völlig verformten Raum, in dem eine ganze Serie von Strukturen durcheinander wirken, in Wechselbeziehung, in internen Korrelationen stehen. Nicht? Da kann man natürlich Längenmessungen machen. Nicht? Und Sie können auch Parallelverschiebungen machen.
Ja.
Nur ist jetzt so, Sie können auch geodätische Systeme finden, aber immer nur bezogen auf einen der neuen Fundamentaltensoren. Bezogen auf die anderen acht ist das System nämlich gar nicht geodätisch. Das heißt, Ihr Kompositionsfeld, das können Sie nie wegtransformieren.
Ja.
Weil Sie ja immer bloß auf ein einziges System beziehen müssen. Sie können ja nicht auf einen ganzen Haufen Systeme gleichzeitig beziehen.
Ja, ja.
Denn arbeiten können Sie immer bloß in einem.
Ja.
Und nun bedeutet das aber, dass ganz im Gegensatz zu den üblichen drei Indizesymbolen dieses Ding überhaupt nie wegtransformiert werden kann, beliebig, wenn Sie nur Transformationen benutzen, die stetig und eindeutig sind. Egal aber wie sonst. Ja? Das heißt, jetzt hat dieses Ding tatsächlich die Eigentümlichkeiten eines echten Tensorfeldes.
Ja.
Und nun fängt die Sache an spannend zu werden, denn wegen der Invarianz können Sie dieses Analogon jetzt benutzen als eine Zustandsfunktion.
Ja.
Und bloß der Zustand, der hier beschrieben wird, das ist was Interessantes und Aufregendes, das ist der Zustand praktisch eines leeren Raumes.
Ja.
Der nun zu einem Zustand bekommt, einen Zustand, der uns nachher als Feld oder Materie erscheint.
Ja, ja.
Und zwar ausdeuten kann man das Ganze, und das habe ich versucht, um hier für mich einen verständlichen Begriff zu bekommen, versucht das Ganze auszudeuten, kam zum Prinzip der Kondensation.
Nochmal, Zwischenfrage. Kriegen Sie auch Feldgleichungen für einen leeren Raum? Geht das auch oder kann das dann gar nicht sein?
Der leere Raum ist dadurch gekennzeichnet, dass hier, Moment, das habe ich, das sagte ich, die Hyperselektoren decken sich mit den Gitterselektoren. Das heißt, im Fall des Leerraumes verschwindet jetzt alles. Und das geodätische Gitter, Lyra sagt mich, sollte das geodätisches Gitter nehmen, weil jetzt immer Abstände sind. Jetzt werden nämlich im Fall des absolut leeren Raumes wird die geodätische Begrenzung der Kleinstflächen geradlinig. Nicht wahr?
Ach so.
Und die Kleinstflächen werden zu Quadraten.
Aha.
Und das wiederum bedeutet, dass mein geodätisches Gitter äquidistant wird, geradlinig.
Ja.
Das kennzeichnet den Leerraum.
Aha.
Allerdings muss man jetzt daran denken, dass wir es ja hier mit den Kleinstflächen, mit Flächen zu tun haben, die also auch einen Umlaufsinn haben. Und dieser, ich nenne das Methodenspin, das ist natürlich eine Größe, da müssen Sie nicht an eine Drehung denken,
oder
einen Umlaufsinn.
Ja.
Jetzt sind die so angeordnet, dass eine völlige, dass eine völlige Isotropie entsteht, auch in Bezug auf den Umlaufsinn. Nicht wahr? Also dass der Leerraum eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass überhaupt nichts da ist, was irgendwie einen Anhaltspunkt gibt.
Ja.
Nur, es gibt eine Präformation jetzt zu dem, was später passieren kann. Es kann nämlich der Methodenspin, um diesen Begriff zu benutzen, jetzt umklappen, dass jetzt praktisch orientierte Zustände entstehen, dass also die Isotropie gestört wird. Und das ist, ich nenne es die Feldaktivierung. Das ist praktisch die Präformation, dass später etwas passiert.
Und wenn warum kann der umklappen? Durch unschärfe Beziehung oder durch was klappt das um? Sie sagten, es kann umklappen.
Ja, das unscharfe,
nein, durch Fluktuation,
das kommt durch nicht-thermitische Strukturanteile, die auftreten können, die aber in kovarianter Form nie wirksam werden. Weil sich das dann, da kompensiert sich das nämlich nachher in der Zustandsfunktion wieder weg. Das ist eigentlich eine Form, der physikalisch gar nicht so in direkter Weise erscheint. Ja? Man kann da auch wohl wenig zu sagen, aber es ist natürlich ganz interessant, sich das mal philosophisch zu durchdenken. Und dann, wenn es nun zu irgendetwas kommt, dass irgendetwas passiert, dann kommt es zu einer Deformation dieses geodätischen Gitters, nicht wahr? Und bezogen eben auf das leere Gitter, würden nun, da ja die Flächeninhalte immer konstant bleiben, würde es so erscheinen, wie wenn sich diese geometrischen Elemente verkleiden und verdichten, als Folge einer Projektion.
Ja.
Und das wird nun durch die Zustandsfunktion beschrieben. Die tensorielle Art ist, das ist dann gemischt.
Also ja, so eine Art Deformator, nicht? Oder
Kondensor.
Oder Kondensor, ach ja, natürlich. Eine
Kondensation.
Ja, ja.
Denn die Analogie ist, die denken sich mal ein Zentimetermaß, das fest auf dem Tisch liegt.
Ja.
Als aufs Plastik drüber mit schwarzen Teilchen,
die denken. Und das schieben sie jetzt einfach
nun
hoch.
Ziehen sie das hoch und machen eine Projektion, dann sehen sie, wie die Teilstriche sich so auf sie was ganz stark zusammenhängen. Und der Grad der Verdichtung ist ein Maß für die Deformation und ein Maß für die Struktur. Auf diese Weise können eine regelrechte Topografie
machen. Aber wie ist es nun? Aber jetzt kondensieren also nicht bloß einer, sondern auch wieder neunmetrische Beziehungen.
Ja, das kann in neunfacher Weise hier geschehen, nicht wahr?
Muss es so sein oder nicht? Oder kann es so sein? Muss es so sein oder kann es so sein?
Das kann so sein. Kann, das ja. ist nämlich, dass dies kann. Das ja. unterscheidet nämlich grundsätzliche Strukturformen,
ja.
Und zwar von elementaren
ja. Strukturen. Jetzt hatte ich immer an sechsmetrigen gedacht, beziehungsweise an dreimetrigen, aber es sind neun.
Mhm. Nein, das ist eine, eigentlich eine Konsequenz der Struktur des Weltenursprungs.
Ja.
Das ist der Punkt Null. Mhm. Das, ich finde das so schön, weil das alles einen ganz herrlichen, einheitlichen Guss bekommt.
Mhm.
Und nun kann man, wie gesagt, diese Zustandsfunktion, die ja jetzt in Bayern das direkt ausdeuten, als ein Kondensationsoperator
ja.
oder Kondensor.
Ja.
Ich rede direkt vom Kondensor, und habe dann hier definiert eine Operationsgröße,
ja.
funktionaler Art, die bezeichne ich direkt als Raumkondensor.
Mhm.
Und dann diese Zustandsfunktion als Fundamentalkondensor.
Mhm.
Und so kann man praktisch sagen, ja Gott, das ist eigentlich ein komisches Bild, weil ich Materie ist kondensierter zusammen, die laufen auch.
Ja, ja.
Das ist ein eigenartiges Bild, aber
ja.
ich meine, auf diese Weise kann man da eine ganze Menge machen. Und
ja.
nun kann man natürlich mit dem Kompositionsgesetz,
ja,
das mir eben beschreibt, wie meine Zustandsfunktion aufgebaut ist, aus den Partialstrukturen. Ja, den Kompositionsgesetz, da kann man nun diese Gesamtgleichung, diese Zustandsgleichung nachher, die überhaupt keine phänomenologischen Größen mehr enthält, die kann man nun jetzt aufspalten. Nicht? Ich nenne das immer die symmetronische Gleichung. Ja.
Ach, Sie haben phänomenologische Anteile in Feldgleichung gar nicht erst hineingesteckt.
Das ist sehr schön.
Ja,
die, sind, die haben sich aufgelöst.
Ja, ja.
Und dann ich spreche von einer Regel in der symmetronischen Fassung. Das heißt, die ist dekomponiert und ich habe nun für die sämtliche Partialstrukturen jeweils eine Zustandsgleichung. Nicht wahr? Und jetzt werden diese Gesamtheit der Zustandsgleichung, der symmetronischen Zustandsgleichung, zusammen, das Zusammenspiel von verschiedenen metronischen
Strukturen,
heißt das auf Deutsch,
ja,
die werden nun untersucht und führen jetzt, die kann man jetzt zu Gruppen zusammenfassen, zu vier Gruppen und die Auflösung und Integration, das ist natürlich keine normale infinitesimale Integration.
Ah, Essen kommt gleich.
Die führt dann zu dieser einheitlichen Massenformel.
Ja.
Da kommt diese Formel nämlich in Wahrheit her.
Mhm.
Und diese ganzen Zahlen, die drin vorkommen, das ist eine Konsequenz letztlich der geometrischen Quantisierung. Und da sich nun der Faktor Wurzel aus Tau, der dann immer davor steht eigentlich, da sich der auf beiden Seiten wegkürzt, fällt natürlich dieser winzig kleine Faktor bei 10 hoch minus 35 oder 10 hoch minus 70
liegt,
der fällt jetzt weg, der ist buchstäblich wegkompensiert, weggekürzt. Nun bleiben aber die Zahlen theoretischen Funktionen ganzzahliger Indizes übrig und das baut nachher dieses Ding auf, was nachher als einheitliche Massenformel erscheint. So hängt das nämlich zusammen.
Dieses
aber ich sage Ihnen, welch einfach ist das Ganze nicht. In Ihrer Arbeit können Sie das auch nicht verwenden. Da sagen Ihnen gleich, da kommen Sie hoffnungslos ins
Schwimmen
und da gehen die nicht mehr mit.
Denn
Sie sehen ja alleine, was da schon an Vorbereitungen
eine Sache, wir haben mal darüber diskutiert im Betrieb über die Metronentheorie, nenne ich jetzt mal, ihre Geometrie. Diese Metronen sind ja eigentlich nicht vorstellbar als Flächelchen. Sie drücken sich zwar so aus, haben die Dimension, aber sie sind ja irgendwas Ursprüngliches, was nun nicht mehr gemessen werden kann. Also es sind einfach Dinge, die mal da sind.
Ja.
Denn man kann ja nur nicht in Gedanken nur die Fläche wieder abfahren durch so einen gedanklichen Maßstab. Das ist ja nicht mehr drin. Ist es richtig, die Schere, ist es eigentlich richtig anzunehmen, ich war der Meinung, dass nun diese Flächenelemente nicht aneinander liegen müssen, sondern wahllos verteilt sein können. Man kann nun nicht mehr sagen im Raum, denn der Raum ist ja dann auch irgendwas. Aber es kann doch sein, dass die Nachbarschaft einfach bloß bedeutet, jetzt kommt wieder das nächste Flächenelement. Aber dass man nicht sagen muss, das ganze Raumgitter ist zusammengesetzt aus aneinander liegenden
Ja, dann müsste Flächchen. Ja dazwischen etwas sein. Das sind dann wiederum Flächen. Ja,
ja ist die, ja, die Frage. Kann man rein philosophisch.
Raum, ja, weil, ja an den Raum.
Ich klammer den aber aus. Ich sage, der Raum wird ja erst aufgebaut. Aber davor kann es nicht möglich sein, dass das, was man den Raum erst macht, nämlich die Metronen, irgendwie verstreut sind. Aber ja, dann ist die Frage, dann wo?
Dann wo?
Ja, klar, ja. Ja, also Sie müssen zusammen
darüber nachgedacht, aber da kommt man rein spekulativ
ja.
Jetzt ins Schwimmen.
Ja, ja natürlich. Also
das ist wieder. Ich habe das eigentlich mehr so gemacht, ich sage mir, mit abnehmendem Durchmesser des Universums wächst das Metron an.
Ja, ja.
Aber der Durchmesser des Universums kann nur so lange abfallen, bis ein einziges Metron, das so angewachsen ist, das ganze Universum umschließt. Und von dort her, ich brachte das ja auch mit dieser Aktualisierung, wie die sich dann teilen und dann steigt der Durchmesser an.
Ja, ja.
Allerdings muss man dann sagen, dass die Phase der Materieentstehung viel später liegt.
Ja. Frau Heim, darf ich mal ganz kurz darauf hinweisen? Bloß, das habe ich heute gekriegt. Da hat da jemand so über uns geschrieben.
Welche
Zeitung
ist
denn
das?
Ach, das ist ja
ein Waldziel. Dann können wir noch mal versuchen, Herrn Oswald zu
erinnern. Ja, versuchen wir das mal.
Das würde bedeuten, wenn eine Sonne brennt, dass ein Zehntausendstel der emittierten Leistung gar nicht als Energie erscheint. Also ist nach meiner Auffassung damals wäre es so, dass, wenn ich vielleicht neu durchdenke, wo ich vielleicht mit anderen. Dass wenn ich mal genau die Energiebilanz einer Sonne kenne, also genau weiß, was tatsächlich an Energie freigesetzt wird, und ich kann jetzt ganz genau messen, was in Wärme und Lichtform und der Form von Protonenströmen tatsächlich ankommt, ja, dann würde immer ein Zehntausendstel der Leistung überhaupt nicht erscheinen. Nicht? Das würde einfach so verschwinden.
Ach, das rutscht in das Loch einfach hinein?
Eben, diese Löcher rutschen einfach weg, die entstehen und verschwinden.
Nicht? Ja.
Und ganz woanders, irgendwo anders im Universum, kommt diese Energie plötzlich aus dem Nichts wieder vor und wir nennen das dann ultraharte kosmische Strahlung.
Ja, wieso? Wieso kommt die aus dem Loch wieder, kommt die wieder in einer Quelle vor?
Das würde in die Richtung X5 gehen.
Ja.
Und projiziert sich von dort zurück, muss ich aber nicht an der Stelle projizieren, wo es verschwunden ist.
Muss das aber in unserem R4 wieder an
oder, auftreten? Ja, im R3 oder muss das wieder
erscheinen. Oder im R3. Im R3. Aber in unserem? In unserem? Oder,
ja, oder wenn es ein bisschen später Zeit ist, das ist ja auch dann unserer. Das sind ja Streckenräume, die
auch also Sie meinen nicht in Nachbarprojektionsform?
Nein, hier durchkommen, nicht wahr? Und muss dann aber natürlich wieder als so ein Quant M1c² hier erscheinen, kann aber als solches gar nicht existieren, sondern wenn es in dem Moment eintritt, wird es sofort zerfallen in tiefere Zustände. Es wird einen Schauer geben von hochenergetischen Partikeln, die dann alle wieder schlagartig zerfallen, gibt die ganze Kaskade und wir haben einen Partikelstrom aus Elektroden und Protonen nachher übrig von einer ungeheuren kinetischen Energie. Und tatsächlich diese ganz harte, die härtesten Komponenten der kosmischen Strahlung können Sie nämlich nicht einfach verstehen, dass es von der Sonne emittiert wird. Das sind unwahrscheinlich.
Ja, aber Sie meinen, die sitzen einfach zwischen den Galaxien oder irgendwo im Raum?
Ich würde sagen, völlig isotrop verteilt bricht diese Energie, die wegdiffundiert aus den brennenden Sonnen, immer wenn solche Maximoden oder wie man sie immer nennen will, entstehen.
Ja.
Solche schwarzen Quantenlöcher, die brechen praktisch raus. Es liegt vielleicht jenseits dieses Raumes zunächst eine ganz mächtige Energiemauer, ein Reservoir, was immer voll ist und dauernd überläuft und dann kommt die aus Kosmosstrahlung an. Natürlich ist es eine fürchterliche Idee, sich zu überlegen, was passiert, wenn man ein kleines Loch da reinpiekt. Was passiert dann, wenn dieses riesige Energiereservoir, was über die ganze Geschichte des Universums aufgeheizt wird und praktisch immer, das ist wie so ein volles Wasserbecken, wenn immer wieder tröpfchenweise was zukommt, schwappt sofort über, kommt wieder raus als kosmische Strahlung, die ungeheure Energien enthält. Ja?
Ja.
Was würde nun passieren, wenn man jetzt auf irgendeinen Dreh finden würde, dass man dieses Reservoir ansticht? Was passiert dann eigentlich?
Aber wie ist es denn eigentlich? Was da verschwindet in den schwarzen Löchern, muss doch eine wahnsinnig hohe Frequenz bekommen.
Ja, das sind keine schwarzen Löcher im üblichen Sinne, das sind schwarze Quantenlöcher, sagt er.
Ach so, nicht? Ja.
Natürlich, die können sich ja ausrechnen. Nicht?
Ja, klar. Aber es ist doch so, Sie haben da, das muss also eine furchtbar ultraviolette Strahlung sein. Das muss extrem, ist doch...
Ja, ich unterstelle mir rein hypothetisch, ob das richtig weiß, dass in den Extremverhältnissen im Mittelpunkt von Sternen, die heiß brennen, dass im Mittelpunkt solche Extremverhältnisse herrschen, dass solche Dinger entstehen, wie erst hier schwarze Quantenlöcher in die Formel. Das ist hier nochmal eine Formel hier. Ja.
Du hast mit das vierte Wurzel aus 2 kommt dann noch dazu.
Nur vierte Wurzel aus 2, ja. Und das diese, wenn diese Bedingung erfüllt ist, das geht nämlich wieder auf die Metronisierung da zurück, dass dann diese Energie Ballungen praktisch gar nicht mehr durch die Extremverhältnisse, gar nicht mehr im R3 gehalten werden können. Die müssen jetzt raus, aber auch nicht in X4, dann würden sie ja in die Zeit rutschen. Ja? Nein, die müssen raus überhaupt und füllen praktisch ein gewaltiges Reservoir von latenten Energietermen auf, die hier gar nicht wirken. Und das läuft dauernd über dieses Reservoir und bricht immer wieder dann der Überlauf, der nun von den Sonnen der Galaxis angeheizt wird. Denn ein Zehntausend, das muss man sich mal überlegen, bei 10 hoch 8 Sonnen, während das die Brennleistung von 10.000 Sonnen, nicht? Die 10.000 Sonnen, die Brennleistung würde nun dauernd das aufheizen.
Ja, ja.
Und der Überschuss, der kommt jetzt praktisch wie ein Überlaufbecken oder wie so ein Überlaufwehr, kommt der nur immer wieder zurück, bricht durch und das nennen wir dann kosmische Strahlung. Von extrem hoher Durchdringungsfähigkeit tatsächlich werden ja diese Komponenten beobachtet. Soviel ich weiß, weiß bis heute noch kein Mensch, was damit macht.
Ja. Herr Heim, wir müssen gleich aufhören. Ich will bloß, weil wir nämlich gerade hier einen Abschnitt zu Ende machen, noch weiterlesen. Es ist noch ein Satz. Also in Analogie mit M1 werden wir diese Größe M2 als geladene schwarze Quantenlöcher bezeichnen. Das haben wir gesagt. Ja. Es mag notiert werden, dass diese schweren schwarzen Quantenlöcher, die Massen M1 und M2 haben, unbeobachtbar sind, unobservabel sind.
So,
ja. Und dann als viertes kommt nachher F-Gravitation und fundamentale Massen. Das wird dann interessant, da kommen nämlich die richtigen Massen wieder rein.
Das dass die obere Schranke ist, die aber im Raum warm sind, da ist gar nicht haltbar.
Ist ja so wenig, da muss man da ein bisschen verkaufen.
So. Zonen. Nämlich die internen Zone.
Ah, das ist das Parton selbst nicht. Sie meinen jetzt bloß
was? Das ist Strukturzonen.
Ja.
Denn ich rede gar nicht davon, dass die aus irgendwas bestehen.
Ja.
Ja, gut.
Und das Parton ist auch nicht vergleichbar mit ihrer mit der Innenstruktur eines Teilchens.
Glaube ich nicht. Also nach meiner Auffassung ist ein ganz hypothetischer Begriff.
Ja.
Nicht? Wie einfach der dadurch entstanden war, eben beobachtet, glaube ich Ihnen, was kann mich da hören? Ja, dass man bei in der Hochenergiedynamik beobachtet hat durch die Streuung, die Protonen sind nichts kompaktes Ganzes, da gibt es einen dicken, undurchdringlichen Kern, der mit irgendwas Schwübeligen umgeben ist. Ja, und nun nennt man diesen Kern, ich vermute es, das Parton.
Ja, ganz hypothetisch gesagt.
Denn dieses Parton wird nämlich frei hier erscheinen. Es kann nämlich gar nicht erscheinen.
Und n gleich 1. EN 940 und das ist 938 Proton.
Ja, das ist allerdings gut. Das ist,
das
Proton
ist
Neutron, also das gehören da die Nuklide oben drin.
Ja.
Das ist ganz gut.
N gleich 2, 1115, das ist 1115 Lambda und Sigma. Das Sigma schreibt er bloß dazu, beim Lambda.
Denn Lambda und Sigma sind himmelweiter Unterschied, rein theoretisch. Ja. Das Lambda ist ein Singulett, die Sigma ein Triplett, Und dann vor allem, wie sieht denn das mit der Seltsamkeit aus?
Ja, das
ach, die haben
das
doch beide
ja, ja, alles gar nicht.
Ja,
doch. Und N gleich 3, 1360 mit einem Groß-Sigma, 1320 identifiziert.
Und das ist eine Anregung, das ist wieder eine Resonanz.
Und was wieder ganz gut ist, N gleich 4, 1675. Das ist 1672 Omega minus.
Das Omega minus.
Ja, und dabei bei N gleich 4 verließen sie ihn dann wieder. mehr weiter reicht die Tabelle nicht und wahrscheinlich gibt es da nichts mehr Vernünftiges.
Ich habe aber das Gefühl, da vollzieht sich ja unsere Tabelle aber doch ein bisschen besser.
Ach, na, selbstverständlich. Ja, ich lese Ihnen das ja auch bloß vor, damit Sie mal sehen, wie aus einer metrischen Theorie.
Was machen die Leute
ja,
eigentlich?
Ja, ja. Wobei die reduzierte Masse 1 durch m mü 2 von f gleich 1 durch groß m 2 von f plus 1 durch 2 groß m 1 von f bedeuten. Somit erhält man mü 2 von f gleich 1,7 groß m 1 von f. Das gibt Omega 2 gleich 1,29 mal 10 hoch 24 klein c durch klein s. Was heißt das? Lichtgeschwindigkeit durch Sekunde oder was? Was
ja, das? Durch s.
Durch Siegfried. Ja, durch Siegfried. Die korrespondierende Energie ist h quer Omega 2 gleich 800 MeV. Die gesamte Schwingungsenergie des Systems wird wiedergeben, die Anregung des Oszillators mit der Frequenz Omega 2 und eine andere mit Omega 1.
Ja.
Tatsächlich korrespondiert die letztere Frequenz mit Anregung der Mesonenwolken und die vorangehende Frequenz mit Anregung von groß M2 von F relativ zur Mesonenwolke. Die Gesamtschwingungsenergie wird gegeben durch En gleich H quer Omega 2 mal runde Klammer N Index P plus 1 in Klammer zum Quadrat plus H quer Omega 1 mal Klammer auf N Index M plus 1 in Klammer zum Quadrat. Für Baryon wählten wir NP gleich 0, das heißt die Anregung Omega 2, der Mode Omega 2 ist nicht angeregt.
Der Fall, ja. Der hat ja vom nicht angeregten Parton gesprochen.
Ja.
Dann wäre also das Proton aufzufassen als angeregtes Parton. Nicht?
Ja.
Aber trotzdem muss es falsch sein. Denn der angeregte Zustand kann niemals eine unendliche Lebensdauer haben.
Ja.
Sofern ich hier was ganz anderes mitspielt, dass dieses Auffassen, dass Parton gekoppelt an Pi Meson, dass das ein Proton sein soll. Nicht auch möglich.
Es kann sein, dass Sie hier noch von den Ankopplungen sprechen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Mal gucken. Und so werden die verschiedenen Zustände für die Baryonen in Tabelle 2 gegeben. Wir haben es ja schon durchgelesen.
Das schaffen wir ja.